In den letzten Folgen haben wir zusammen den Rucksack gepackt und uns fit für den Camino gemacht. 4 Monate habe ich davon geträumt, endlich loszugehen. Und jetzt ist es bald soweit. Endlich Abflug. Mein Name ist Nicola und ich bin kurz davor, meinen ersten Jakobsweg zu gehen. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir sehen uns gleich am Gate.
Planet AFK, der Pilgerpodcast für Einsteiger. Von und mit Nicola Platzek. Folge 4. Die 3 Pilgerlatschen. Und der Fluch des Fersensports.
So, der Rucksack ist gepackt, alle Sachen eingepackt, haben sogar reingepasst, mit ein bisschen Mühe und Not. Ich bin, um ehrlich zu sein, noch ein bisschen zu schwer. Regendicht verpackt, die Schuhe sind eingelaufen. Ich habe jeden Morgen 20 Kniebeugen gemacht. Nein, habe ich nicht, das stimmt nicht. Ich habe mich quasi fast gar nicht vorbereitet. Die Camino-App ist installiert, mein Rückfahrticket ist schon gekauft und ich habe die Wetter-App erfolgreich ignoriert, die zeigt nämlich wirklich nur beschissenes Kackwetter an und ich habe die Unterkünfte recherchiert. Das sind so einige der Sachen, die man im Vorfeld erledigen kann. Wenn du nochmal wissen willst, wie man sich auf den Camino vorbereitet, dann hör doch nochmal in Folge 1 bis 3 rein. Da erzähle ich was zur Geschichte des Jakobsweges, aber eben auch zur Packliste und zur Vorbereitungscheckliste und so zu den wichtigsten Fragen, die einem da im Vorfeld begegnen können. Nochmal der Hinweis, nimm nicht alles, was ich sage, für bare Münze. Die Erfahrungen gehen da durchaus ein bisschen auseinander. Nimm es einfach als Anhaltspunkt, wie jemand wie ich sich diesem Thema genähert hat und schau doch mal, was für dich dabei ist. Für dich dabei sollte aber auf jeden Fall das ein oder andere extra auf meiner Internetseite sein, www.planetafk.com. Da habe ich nämlich die Checklisten, die Packlisten, die Vorbereitungslisten, den Fitness-Selbsttest und jetzt ganz neu auch eine Liste mit Unterkünften angelegt und zwar als Google Map. Das bedeutet, du kannst dir dort die Unterkünfte einfach speichern und dann, wenn du unterwegs bist, die Map aufrufen, wenn du die nächste Herberge suchst. Das Ganze habe ich erstmal nur für den Camino Português da Costa und für den Zentralweg gemacht. Ich schaue mal, ob ich das in Zukunft dann noch ein bisschen weiter ausbaue und habe dabei das Hauptaugenmerk auf Budgetunterkünfte gelegt. Sprich Herbergen, egal ob jetzt staatliche oder kirchliche, private Herbergen, Hostels, eben alle Sachen, die vielleicht auch gar nicht so unbedingt in Gänze immer über andere Portale zu finden sind. Ich kann leider keine Aktualität für die jeweiligen Einträge gewährleisten, aber ich denke, sie bieten eine sehr gute Hilfe, wenn man unterwegs ist und sagt, wo könnte denn jetzt zumindest die nächste Herberge sein? Dann schau auf die Karte, speichere sie dir in deinem Google Maps und als besonderes Extra habe ich die Empfehlungen hier aus dem Podcast, also die Unterkünfte, die ich dann hier bespreche, auch nochmal besonders hervorgehoben auf der Karte und schau doch mal, ob eins der anderen Extras auf der Seite auch noch was für dich ist und wenn du mich unterstützen willst, findest du da auch einen Hinweis dazu, wie du das tun kannst. Alles unter www.planetafk.com. So, man hört es auch schon ein bisschen an meiner Stimme. Ich habe leider eine kleine Stimmbandentzündung und dazu auch noch ein kleines Zahnproblem, ein akutes. Deswegen eigentlich gar nicht so richtig gute Voraussetzungen, um Podcasts aufzunehmen, müssen wir jetzt auf jeden Fall zusammen durch. Ja, so richtig die perfekten Voraussetzungen, einen Camino zu laufen, ich knüpfe nochmal an, wo ich die letzte Folge aufgehört habe, habe ich auch nicht, denn, tja, wie schon gesagt, ich habe mich jetzt irgendwie 4 Monate vorbereitet und fieber so richtig darauf los, endlich loszulaufen. Bin nochmal zum Fußballtraining gegangen und mal wieder ohne Gegnereinwirkung einfach, es hat mich komplett von Füßen gerissen, einmal falsch aufgetreten. Es geht ein Schmerz durch meine Sohle und ich denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt habe ich mich wirklich irgendwie kurze Zeit, bevor ich loslaufen möchte, so richtig bescheuert verletzt. Ja, und sehe so das ganze Projekt ziemlich gefährdet. Was habe ich gemacht? Ich habe das natürlich ärztlich abklären lassen, so gut es ging. Der Verdacht lag da erstmal auf einem Fersensporn beziehungsweise auf einer Reizung oder vielleicht sogar einem Riss der Plantarfaszie. Sprich, die Ferse tut einfach so dermaßen weh, dass ich schon im Alltag kaum auftreten kann. Und das ist so mit das Einzige, was ich mir so vorgestellt habe, was auf jeden Fall nicht passieren sollte. Ich sag mal, selbst wenn ich mir die Hand gebrochen hätte, wäre jetzt auch nicht so toll gewesen, aber Camino laufen kann man wahrscheinlich trotzdem. Und vor allen Dingen mit dem Wissen von heute würde ich sagen, da gibt es dann, glaube ich, eine ganze Menge Menschen, die einem trotzdem irgendwie helfen. Wenn man jetzt nicht auftreten kann, ist es, glaube ich, wirklich einfach sehr, sehr suboptimal. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe erstmal Tabletten gefuttert und versucht, dass die Entzündung aus dem Fuß geht. Ich habe gedehnt wie ein Weltmeister. Ich habe die ganzen Sachen befolgt, die man mir ärztlicherweise als Rat mitgegeben hat. Und tatsächlich wurde es von Tag zu Tag ein bisschen besser. Besonders das Dehnen, das ist ja immer so eine Sache, ne? Wenn man auf der Couch liegt und dann auch gerade keinen Schmerz hat, dann vergisst man irgendwie komischerweise diese ganzen Physioübungen immer so sehr leicht. Hab mich aber dann versucht, eben dran zu halten. Es ist ein bisschen besser geworden. Und als zusätzliche Unterstützung habe ich mir dann noch so Gelpads gekauft, die dafür sorgen, dass man auf der Ferse etwas weicher auftritt. Ich hatte mir ja schon Einlagen machen lassen, also anfertigen lassen. Die habe ich dann auch mal angefangen zu tragen. Die waren halt auch sehr hilfreich, weil die eben das Fußgewölbe sehr unterstützen und damit eben so den Druck von der Ferse halt nehmen. Was man eigentlich nicht machen soll, ist beides zusammenzutragen. Also die Einlagen und diese Gelkissen habe ich in dem Augenblick, ja, geflissentlich ignoriert und habe es halt trotzdem gemacht. Und das war auf jeden Fall schon mal so, dass ich merkte, okay, irgendwie kann ich laufen. Ich bin dann zu einer kleinen Testwanderung aufgebrochen und das war wirklich, ich muss lügen, ich glaube, es war eine Woche vor Abflug oder 5 Tage vor Abflug und habe meinen Rucksack gepackt, wie er denn auch jetzt auf der Wanderung gepackt wäre. Er war viel zu schwer. Ich glaube, ich hatte fast 13 Kilo dabei. Wie bereits in der letzten oder vorletzten Folge beschrieben, ich schaue nochmal nach, sagt man eigentlich, dass 10% des Körpergewichts vom Rücken getragen werden können. Das wären dann in meinem Fall eigentlich so 8,5 gewesen und ich habe zu Hause gesessen und es hätte noch viel mehr sein können. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich immer mit sehr viel Gepäck reise. Ich habe hier alles irgendwie ausgebreitet und habe schon, ich glaube, 2 Aussortierungsrunden gemacht und gesagt, die Sachen, die jetzt noch da drin sind, die brauche ich ja wirklich. Ich hatte diesen ganzen Blödsinn mit Campingbesteck und irgendwie einem übergroßen Medizinbeutelchen und sowas. Da bin ich schon alles nochmal durchgegangen, habe das wirklich irgendwie gnadenlos aussortiert. Und die Sachen, die übrig geblieben sind, da hatte ich jetzt wirklich das Gefühl, das ist jetzt wirklich der ganz, ganz harte Kern. Ja, und es blieben halt so trotzdem um die 12,5 Kilo übrig. Ja, mindestens 4 Kilo zu viel. Dann dachte ich so, ja, komm, ist egal, das schafft so ein Soldat auch. Das ist jetzt besonders lustig, wenn man weiß, dass ich quasi einen Wehrdienst verweigert habe, gerade eben aus so einem Grund, weil ich mir nie vorstellen konnte, mal so einen Marsch zu machen. Naja, also hatte keine Ahnung, bin dann auf diese Testwanderung gegangen. Die Testwanderung war 6 Kilometer lang und ich habe richtig gelitten. Ne? Der Rucksack saß irgendwie überhaupt nicht gut. Es war einfach viel zu viel. Es tat in den Schultern weh, der Fuß tat weh wie sonst was. Dann dachte ich so, ja, das waren jetzt 6 Kilometer und ich habe jetzt dann schon alles so gerechnet, dass ich eigentlich immer so um die 20 machen wollte. Also locker mal so 3,5 mal so viel. Und dann dachte ich, ich saß zu Hause und dachte, das kann alles jetzt nicht wahr sein, ne? Ich bin dann relativ schnell so zu der inneren Einstellung gekommen, dass ich gesagt habe, ich mach's trotzdem. Das ist ja auch so ein bisschen der Vorteil daran, wenn man es allen schon erzählt hat, dass man es macht. Das ist so ein bisschen wie allen erzählen, dass man beim Rauchen aufgehört hat. Es ist ja, die Schmach ist ja unglaublich groß, wenn man dann irgendwie 3 Tage später wieder um die Ecke geschissen kommt und sagt, ich mach doch 2 Wochen zu Hause mal ein bisschen Netflix und so. Ja, genau. Deswegen habe ich gesagt, ich mache es trotzdem. Es wäre halt noch eine Alternative gewesen, das hatte ich mir halt überlegt, das Ganze zu verschieben. Nochmal zur Erklärung bzw. zur Orientierung. Jetzt in diesem Augenblick, wo ich mir diese Gedanken mache, ist es Anfang April. Der Flug nach Porto ist gebucht für den 16.04. Ich hatte extra alles so gebucht, dass ich es nochmal umbuchen kann, falls irgendwas passiert. Jetzt ist was passiert und ich denke so, ja, der nächste freie Zeitraum, den ich möglich machen könnte, der ist im Juni. Das bedeutet, das Ganze jetzt einfach 2 Monate nach hinten zu schieben und so mit der Verletzung ein bisschen Zeit zu geben. Aber irgendwie fühlte sich das nicht so geil an, ne? Ich hab gemerkt, innerlich, ich wollte los und hab dann wirklich gedacht, weißt du was, du machst das, du setzt den Rucksack auf, du gehst los und wenn du nach ein paar Kilometern merkst, es geht einfach nicht, die Verletzung ist doch zu stark oder es funktioniert einfach aus anderen Gründen nicht, kauf dir eine Badehose, die hatte ich nämlich aussortiert, nimm dir irgendeinen Bus, der Richtung Südportugal fährt und leg dich an den Strand. Miete dich irgendwo in einer Pension ein, kauf dir ein Buch und leg dich irgendwie an den Strand oder an den Pool und fertig. Machst du 2 Wochen Urlaub und dann kommst du im Juni einfach wieder und machst das Ganze. Und ich muss sagen, dass diese Art von, naja, ich gehe erstmal los und jeden Kilometer, den ich schaffe, ist irgendwie ein Gewinn und nicht zu sagen, ja, ich muss jetzt auf jeden Fall dieses Projekt so sehen, dass das nur toll sein kann oder nur erfolgreich sein kann, wenn ich das zu Ende gehe, dass das so eine Art Low-Level-Expectation irgendwie hervorgerufen hat, die, glaube ich, wirklich sehr heilsam war, weil ich sonst schon irgendwie immer ein bisschen dazu tendiere, solche Projekte sehr, ja, wie soll man sagen, mit sehr hohen Erwartungen anzugehen und auch vor allen Dingen mit sehr hohen Erwartungen an mich selber anzugehen. Und ich merkte relativ schnell, dass diese Art und Weise, Vorhaben anzugehen, hier für den Jakobsweg eigentlich total falsch ist. Ja, und dann habe ich mich halt weiter ein bisschen um meinen Fuß gekümmert, habe da ordentlich irgendwie Salbe drauf geschmiert und irgendwann, tja, da war es auf einmal Zeit für den Abflug. Ja, und das scheiß Wetter, was ich gerade schon mal so ein bisschen habe durchklingen lassen, was nämlich in der Wetter-App mir ein bisschen verraten hat, dass es so vor allen Dingen in Mittel- bis Nordportugal, also genau da, wo ich langlaufen will, die nächsten Tage einfach richtig blöd sein soll. Das hatte sich auch schon irgendwie im Flug ein bisschen angekündigt. Und zwar hatte ich, muss ich ehrlich sagen, das erste Mal richtige Turbulenzen. Er sagt ja sonst immer schon mal so, wenn das Flugzeug wackelt, oder es war ein turbulenter Flug. In dem Fall muss ich wirklich sagen, also ich habe mich mit meinen Händen am Vordersitz festgehalten, weil die einfach sonst in die Luft geflogen wären. Das war auf jeden Fall abenteuerlich. Ich bin dann um 9.15 Uhr gelandet, war also ein relativ früher Flug. Und das war irgendwie ganz witzig, ne? Man steht so am Gepäckband und wartet auf seinen Rucksack und scannt so die anderen Leute ab. Das mache ich sowieso immer schon. Aber in dem Fall ist es natürlich noch mal ein bisschen spannender, weil man so überlegt, wer von denen könnte vielleicht sogar auch Pilger oder Pilgerin sein. Und man wartet dann immer so ein bisschen darauf, was für eine Art von Gepäckstück die dann vom Band nehmen. Und auf dem Weg zur U-Bahn ist tatsächlich dann schon auch eine Frau hinter mir hergelaufen, so in meinem Alter, die auch sehr pilgerig aussah und eben halt auch den entsprechenden Rucksack und so dabei hatte. Und wir haben uns auf der Rolltreppe dann auch einmal so sehr wissend irgendwie zugenickt und ja, uns ohne Worte quasi einen guten Weg gewünscht. Die U-Bahn selber fährt dann relativ unkompliziert in die Stadt. Es war dann ein bisschen doof, weil es dann einfach doch auch ein bisschen viel los war in der U-Bahn und ich dann sehr viel gestanden habe, weil ich natürlich jetzt nicht als junger Mann mit sportlichen Absichten da irgendjemanden den Sitzplatz wegnehmen wollte. Aber sehr günstig ist die Fahrt, nämlich das Einzelticket vom Flughafen in die Stadt rein nach Porto kostet nur 2,40 Euro. Der Automat ist relativ selbsterklärend. Man sucht einfach aus so einer Liste, die am Automaten ist, die Haltestelle raus, tippt die dann ein und dementsprechend kann man dann direkt das Ticket ziehen. Ich habe mich dann mal wieder nach dem Spruch besser haben als brauchen direkt für das Tagesticket entschieden. Ist auch einfach ein Lebensmotto, was irgendwie zu überdenken ist. Kostet aber 8,90 Euro, also auch nicht die Welt. Und ich hätte die Freiheit gehabt, noch den ganzen Tag mit der Metro durch Porto zu fahren, hätte ich das denn getan. Habe ich natürlich nicht, aber das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Was ich stattdessen gemacht habe, ist, nachdem ich meinen Rucksack im Hostel abgegeben habe, ich war im Hostel Lost in Porto, das ist wirklich sehr fußläufig zur Kathedrale gewesen, also geht man eigentlich nur so ein paar Treppen hinunter und ist dann direkt in so einer Seitengasse und da versteckt sich dann dieses Hostel, also es war mir irgendwie, das hatte ich dann nach diesen Aspekten irgendwie ausgesucht, weil ich dachte, dann kann ich am nächsten Tag halt von da aus eben zur Kathedrale gehen und dann losstarten. ich habe, wie gesagt, dann dort erstmal meine Sachen gepackt und bin dann von da aus zu einem Stadtrundgang aufgebrochen und bin gute 13 Kilometer durch Porto gestiefelt. Ich muss sagen, der Fuß tat wirklich sehr, sehr weh. Also das fühlte sich wirklich überhaupt nicht gut an. Ich habe dann zu diesem Zeitpunkt mir schon so ein bisschen vorgenommen, bei der ersten Etappe ein bisschen zu cheaten. Und zwar gibt es die Möglichkeit, das erste Teilstück mit der Straßenbahn zu fahren. Und generell bin ich mir ja noch gar nicht so sicher, ob ich den Zentralweg laufen möchte oder den Küstenweg. Man kann von Porto aus direkt in den Zentralweg starten und aus der Stadt rauslaufen. Man kann aber auch den Fluss entlang und dann die Küste hinauflaufen. Das ist so ein bisschen, verläuft parallel zur alten historischen Straßenbahnlinie. Oder man kann eben mit der U-Bahn ein bisschen Richtung zurück Flughafen fahren. Es ist eine Linie, die dann vorher vorm Flughafen zur Küste abbiegt. Und kann dann den ersten Tag an der Küste entlanglaufen und von da aus dann auf den Zentralweg wechseln. Das habe ich mir dann gedacht, das ist wahrscheinlich irgendwie eine ganz vernünftiger Kompromiss, also halt mit der U-Bahn irgendwie erstmal zur Küste zu fahren, von da aus dann auf jeden Fall irgendwie einen Tag am Meer entlang zu laufen, hatte ich sowieso Lust drauf, hier im Ruhrgebiet gibt's ja nicht so viel mehr, und sich dann im weiteren Verlauf eben zu entscheiden, ob ich weiter an der Küste lang gehe oder den Zentralweg nehme. Eigentlich hatte ich zu dem Zeitpunkt so gedacht, möchte ich gerne den Zentralweg gehen, weil das eben der traditionellere ist, und ich dachte, dann lerne ich eben die ganze Geschichte dann auch richtig kennen und glotze halt nicht die ganze Zeit nur aufs Meer, sondern sehe auch ein bisschen was von dem Land. Naja, das war so die Überlegung. Der Tag in Porto war sehr schön, muss ich sagen. Insgesamt tolle Stadt, irgendwie eine ganz eigene Atmosphäre. Ich gucke mir sehr gerne Städte an und muss sagen, irgendwie Porto hatte doch nochmal was ganz Eigenes. Das hat halt irgendwie ganz viel alte Architektur und irgendwie einen ganz schönen Mix, ne, so aus barocken Kirchen, manuelinischen Bauten und eben diesen berühmten Azulejo-Fassaden, also diesen Fassaden mit diesen vielen kleinen Keramikfliesen. Unheimlich viele kleine Gassen, die sich so durch die Altstadt irgendwie schlängeln und die man auf jeden Fall irgendwie total schön erkunden kann. Es hat durchaus sehr viel Höhenmeter, also wenn man da irgendwie auf eigene Faust unterwegs ist und ein bisschen Meter macht, dann wird man auf jeden Fall nicht drum herum kommen, auch den einen oder anderen Höhenmeter damit einzubauen. Ja, was die Stadt aber eigentlich dann auf jeden Fall noch ein bisschen schöner macht. Durch das Tal in der Mitte fließt der Douro. Links und rechts davon geht's relativ steil berghoch. Über das Tal führt dann die Ponte Luis-Brücke. Das ist ein richtiges Postkartenmotiv. So eine Bogenstahlkonstruktion, 45 Meter hoch. Sehr interessant anzugucken. Es hat halt so zwei Ebenen, ne? Ganz oben verbindet die Brücke dann das Altstadtviertel Ribera mit Villanova de Gaia. Oben auf quasi Berghöhe fährt die Straßenbahn und man kann als Fußgänger über die Brücke gehen. Unten auf Flussebene ist der Autoverkehr angesiedelt, beziehungsweise mittlerweile glaube ich sogar nur noch öffentliche Verkehrsmittel. Fast 400 Meter lang, 385 um genau zu sein. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Spot, um so das ganze Treiben mal so ein bisschen auf sich wirken zu lassen. In meinem Fall hat es dann sogar auch mal kurz aufgehört zu regnen. Ich habe da ein bisschen in der Sonne gesessen und auf den Fluss runtergeguckt und so ein bisschen das Treiben an der Promenade irgendwie angeschaut, wie die Leute da unten in den Cafés sitzen und die Ausflugsschiffe vorbeifahren und so. Es war wirklich irgendwie ganz schön. Irgendwie hat man das Gefühl, dass auch mal sehr viel Geld in der Stadt war, aber es ist dann doch irgendwie an vielen Fassaden blättert so ein bisschen der Putz ab. Und das finde ich eigentlich immer sehr, sehr schön und sehr sympathisch. Gut, kann eben daran liegen, dass ich aus dem Ruhrgebiet komme und mich dann auch immer etwas wohler fühle, wenn ich das Gefühl habe, oh, woanders ist auch nicht alles ganz tippitoppi. So bin ich dann einfach ein bisschen rumgelaufen. Ich bin dann erstmal zur Kathedrale gegangen, habe mich da schon mal ein bisschen umgeguckt, habe mir dann noch das Zentrum für portugiesische Fotografie mir angeguckt. Das ist ein Museum. Ich muss sagen, die Ausstellung war zumindest dafür, dass mich das Thema eigentlich interessiert, fand ich die Ausstellung jetzt ein bisschen schmucklos. Aber das Gebäude ist halt total toll. Das ist aus dem 18. Jahrhundert und war bis 1975 noch ein Gefängnis. von da aus dann eigentlich, gehe dann immer so, wie mich die Nase führt, irgendwie durch die Städte und gucke so, was mir begegnet. Es gibt unheimlich viele kleine Gassen und wie gesagt, diese Häuser mit diesen bemalten Keramikfliesen. Ich habe da, glaube ich, vorhin Azulejos zugesagt. Das ist natürlich dann eher die spanische Aussprache. Ich bin mir da immer nicht ganz so sicher. Im Portugiesischen wahrscheinlich wird es eher Azulejos oder sowas ausgesprochen. Ich kann das leider nicht so gut. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Das sind jedenfalls diese quadratischen Keramikfliesen, die da die Häuserwände zieren. Die sind maurischen Ursprungs. Die Tradition ist also schon über 1000 Jahre alt. Und die erzählen so ein bisschen auch immer die Geschichte des Hauses. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, total interessant anzugucken. Ist halt wirklich jedes Haus so sein ganz eigenes Kunstwerk. Passend dazu war ich dann noch im Kunsttrödelmarkt in der Markthalle. Das war natürlich total toll, sich da umgucken zu können und absolut nicht gefährdet zu sein, irgendwas mitzunehmen, weil ich habe ja schon 4 Kilo zu viel auf dem Rücken und das ist mal jetzt nicht so versucht, dann irgendwie noch irgendeine Art von Skulptur oder sowas irgendwie einzupacken. Was ich dann noch gemacht habe, ist, dass ich mir eine Bootstour gegönnt habe, und zwar auf dem Douro. Einfach ein bisschen Fluss auf, Fluss abwärts. Ich mag das immer ganz gerne, irgendwie einerseits Schiff fahren sowieso. Es gibt mir so eine ganz angenehme Ruhe. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch so eine Stadt dann irgendwie nochmal von einer ganz anderen Perspektive. Was ich dann noch gemacht habe, ist, dass ich mir so eine Lichtshow mit Projektoren in der Kirche Igreja dos Clericos angeguckt habe. Kostet 10 Euro, dann wird da so Musik gespielt und ja, dazu gibt es dann irgendwelche Animationen irgendwie an die Kirchenwand geworfen. Ist, um ehrlich zu sein, ziemlich kitschig, aber ich fand es irgendwie doch ganz nice. Ja, insgesamt total viel gesehen, viel gelaufen. Nur, ich muss wirklich sagen, mir tat zu dem Zeitpunkt schon alles total weh. Ich habe mich dann so zurück zum Hostel geschleppt und habe auf dem Weg so ein bisschen bereut, dieses ganze Projekt irgendwie angefangen zu haben, weil ich so einmal so kurz so wehleidig dachte, ach Mensch, eigentlich könntest du jetzt auch zu Hause sitzen und Pommes essen und Fernsehen gucken und denk noch so, ach, egal, erstmal schlafen, morgen geht's los, morgen ist ein anderer Tag. Ja, dafür muss man aber erstmal ins Hostel kommen, das war schon mein erster Fail. Ich stehe halt vor der Tür des Hostels, möchte gerne rein, sehe, wie drin die Leute sind und versuche die ganze Zeit irgendwie die Tür aufzumachen. Es klappt halt nicht. Da steht halt irgendwie ein Schild, man soll im Notfall klingeln. Ich klingel halt, Tür geht auf, ich gehe rein. Der Typ am Empfang guckt gerade Fußball, hat wirklich überhaupt keinen Bock auf mich und sagt noch so, ja, du weißt, dass du die Tür mit deiner Karte aufmachen kannst, oder? Ich sage, ja, ich habe das versucht. Ging leider nicht. Sowas ist mir einfach mega unangenehm. Hätte mich gerne weiter erklärt, wusste aber auch, es ist ja überhaupt nicht der richtige Platz dafür. Er auf jeden Fall schon total genervt von mir. Ich gehe halt aufs Zimmer irgendwie. Ne? Man geht so durch den Aufenthaltsraum durch. Da sitzen halt irgendwie ganz viele Menschen, unter anderem auch Jessie. Jessie habe ich am Nachmittag kennengelernt, als ich meine Sachen aufs Zimmer gelegt habe. Hat sie halt direkt gefragt, ob ich auch ein Camino laufe. Und sie wäre denn letztes Jahr gelaufen. Und sie wünscht mir viel Spaß und so. Und irgendwie ganz nett. Und genau, gehe noch an Jessie vorbei. Sag halt, ja, gute Nacht und viel Spaß dir morgen. Ja, alles klar. Geh die Treppe hoch, will die Zimmertür aufmachen, Tür geht nicht auf, piept. Ich probiere das, circa 3 Minuten, wirklich. Oben über der Tür hängt noch eine Kamera und ich denke die ganze Zeit, ach scheiße, dieser Typ, der irgendwie Fußball guckt, sieht die ganze Zeit auf dem Monitor, der daneben steht, dass ich nicht ins Zimmer reinkomme. Wie unangenehm. Irgendwann gebe ich halt auf, ja, die Tür geht halt einfach nicht auf, gehe zurück, fragt Jessie nochmal, ob sie weiß, ob sie irgendwie einen besonderen Tipp gibt, wie diese Tür aufgeht. Und sie sagt, ja, die spinnt manchmal, ich soll mal vorne fragen gehen. Ich gehe wieder zurück zu dem Typen. Sag, ja, tut mir leid, dich nochmal stören zu müssen, aber die Karte funktioniert nicht. Er wirklich, ohne irgendwie ein Wort mit mir zu reden, programmiert halt irgendwie eine neue Karte. Und ich gehe halt hoch, die Tür geht auf. Schon mal super. So, ich lege die Karte auf mein Bett, ziehe mich aus. Unter dem Bett gibt es, wie in vielen oder der meisten der Hostels, halt irgendwie so eine Art großes Schließfach, wo ich meine Sachen einschließen kann. Ich schließe halt irgendwie alles da unten ein und gehe ins Bett. Und während ich ins Bett gehe, ja, die schubse ich diese Schlüsselkarte, die auf der Matratze liegt, ich weiß nicht wie, ich schubse diese Schlüsselkarte hinter die Matratze. Ich greife noch danach und höre, wie diese Schlüsselkarte nach unten fliegt. Ich denke schon so, scheiße. Unter mir war die Gardine zugezogen. Das heißt, ich habe nicht mal gesehen, ob da schon jemand liegt und schläft oder ob das Bett einfach komplett frei ist. Hab dann immer da so durchgelinst, wie so ein, also vollkommen bekloppter Lustmolch irgendwie. Hab dann aber gesehen, das Bett ist leer. Mach halt auf, guck, die Karte ist nicht hier runtergeflogen, sondern, verdammt nochmal, die ist hinter dem Bett in das Schließfach unter dem Bett gerutscht. Das heißt, ich stehe halt jetzt in diesem Zimmer, hab keine Karte mehr und die ist in meinem verschlossenen Schließfach. Heißt, ich komme nirgendwo mehr dran. Und ich freue mich in dem Augenblick, dass ich zum Glück vergessen habe, meine Hose einzuschließen. Ich ziehe mir also die Hose an und gehe barfuß wieder zur Rezeption, muss voll lange warten. Und der Typ gibt mir dann, nachdem ich das erklärt habe, gibt er mir seine Generalkarte, also seine Generalschlüsselkarte von dem ganzen Hostel. Ich gehe wieder nach oben, kann zum Glück so ungefähr nach dem fünften Versuch das Zimmer aufmachen, schließe das Schließfach auf. Und sehe dann, dass das Schließfach hinten eine Wand hat. Heißt, die Karte ist gar nicht in mein Schließfach gefallen, sondern die Karte ist hinter die Wand des Bettes gefallen und ist jetzt irgendwo dahinter. Ich gehe halt wieder zurück, wieder durch diesen Aufenthaltsraum, immer mit nackten Füßen. Die Leute gucken schon. Und der Typ stellt mir eine neue Karte aus und ich gehe zurück ins Zimmer. Ich bin dann nur noch ins Bett gekrabbelt, irgendwie hab währenddessen natürlich die Karte mit beiden Händen irgendwie festgehalten und dachte, die darf auf keinen Fall nochmal hinter dieses Bett rutschen und muss ehrlich sagen, ich hatte an dem Zeitpunkt schon keinen Bock mehr. Also ich habe wirklich gedacht, wenn es jetzt eine Möglichkeit gäbe, ich würde sofort zurück zum Flughafen fahren und wieder nach Hause fliegen. Also dieses irgendwie nach Hilfe fragen fällt mir ohnehin immer schon schwer und dann aber auch noch irgendwie anderen Leuten dabei so auf den Keks zu gehen, irgendwie so, bin ich People-Pleaser genug, das hat wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich bin wirklich richtig erschöpft eingeschlafen. Hab mich aber trotzdem auf den nächsten Tag gefreut. Ja, am nächsten Tag bin ich dann relativ zu einer normalen Uhrzeit aufgestanden. Ich habe so gedacht, ich möchte gerne so bis spätestens 10 Uhr irgendwie loslaufen. Und ich glaube, ich bin so Richtung 9 Uhr dann irgendwann aufgestanden. Hab vorne an der Rezeption noch einen Kaffee getrunken und bin dann zur Kathedrale gegangen. Wie gesagt, die war nur ein paar Minuten entfernt, hatte mich auf dem Weg noch von Jesse verabschiede und dachte, ja, dass ich die bestimmt irgendwie nochmal wiedersehe, so wie das immer alle erzählt haben, dass man sich ja sowieso irgendwie nochmal sieht und hätte das auch wirklich nett gefunden. Ja, und vor der Kathedrale habe ich dann so ein bisschen rumgestanden und habe mich irgendwie nicht so richtig, ich weiß nicht genau, also nicht getraut, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich warte noch ein paar Minuten mit dem Losgehen. So ein bisschen so, als wäre der Startschuss noch nicht gefallen. Ich hatte meinen Pilgerpass in der Tasche, den musste ich noch abstempeln lassen und auf einmal war irgendwie so viel los an der Kathedrale, ne? Da war irgendwie so ein paar Reisebusse irgendwie angekommen, glaube ich, die sich da dann irgendwie umgeguckt hatten und so. Und ich habe mich dann da einfach irgendwie so ein bisschen an so ein Mäuerchen gestellt, meinen Rucksack da abgelegt und mir das ganze Treiben irgendwie mal ein bisschen angeguckt. Auf einmal spricht mich so ein Australier an und mit dem bin ich irgendwie total schnell ins Gespräch gekommen. Der kam halt eben aus dieser Reisegruppe heraus, so auf mich zugetreten und hatte mich gefragt, ob ich den Camino laufe. Und dann hatte er eben erzählt, dass er auch 2008 den Frances gelaufen ist und 2009 den von Sevilla aus, wo ich bis dahin noch gar nicht so zu schätzen wusste, weil ich erst nachher dann eben erfahren habe, dass das dieser sehr lange, 1000 Kilometer lange Camino ist. Ja, und er sagte so, er wäre total neidisch auf mich und rief so seine Frau dann zu sich und sagte, hier, guck mal, der nette Junge hier, der geht den Camino. Und dann haben wir so zusammen irgendwie gescherzt und es war irgendwie ganz komisch, ne? Es war irgendwie direkt so total herzlich. Und beide waren ganz begeistert und wünschten mir so alles Gute und haben mir irgendwie gesagt, dass ich einen ganz tollen Weg haben werde und so. nachdem ich mich vorher noch gefragt hatte, ob mir irgendwann auf diesem Weg wohl auch mal so ein bisschen wie in dem H.P. Kerkeling-Buch ein Moment begegnen würde, der mich halt so rührt oder dass ich halt irgendwie das Gefühl haben werde, dass ich irgendwie vielleicht mit den Tränen kämpfe oder so, muss ich sagen, da war ich schon fast so weit, noch keinen Meter gegangen, noch keinen einzigen Stempel in dem Heft und fast schon geweint. Ne? Es war wirklich schön. Den Stempel zu kriegen war dann gar nicht so einfach. Ich bin nämlich dann in die Kathedrale reingegangen und habe dann gesehen, dass da irgendwie so eine Frau von der Kirche in der Ecke stand und bin dann immer so vorsichtig so rumgeschlichen. Die guckte dann auch irgendwie mich schon die ganze Zeit so komisch an und habe aber irgendwie nicht so richtig gesehen, wo man da jetzt hätte einen Stempel bekommen sollen und bin dann wieder rausgegangen und habe dann irgendwie draußen mal ein paar Leute gefragt und da meinte irgendwie einer von den Geistlichen auch so, ja, versuch mal da hinten im Büro und dann bin ich irgendwie Richtung Büro, das hatte dann aber irgendwie zu dem Augenblick, das war irgendwie richtig, richtig komisch. Und dann hatte ich nochmal irgendwie ein paar andere Leute angesprochen, die irgendwie auch ein Heft in der Hand hatten und die meinten, nee, das wäre hier in der Kathedrale. Und ich so, bin wieder in die Kathedrale reingegangen und da bestimmt nochmal so eine Minute wie der letzte Räuber irgendwie rumgeschlichen, bis ich dann irgendwie, spricht mich diese Frau an und sagt ja, also auch so ein bisschen patzig, was ich denn wolle oder so. Und dann meinte ich so, ach so, ja, ich suche hier so einen Stempel für mein Pilgerheft. Und dann sie ist ja hier und geht so einen Schritt zur Seite, steht die halt die ganze Zeit vor diesem Stempelkissen irgendwie, ne? Also wirklich so, als wenn sie es versteckt. Und ich, egal, nicht zu sehr aufregen. Ich habe mich dann einfach sehr über meinen ersten Stempel gefreut und bin dann erstmal zurück zur Metrostation gegangen und bin dann für 2,40 Euro nach Matosinhos gefahren. Ich weiß nicht genau, ob das so richtig ausgesprochen ist, aber das ist halt eben diese Haltestelle, zu der man dann Richtung Küste fahren kann. Dann hat man auch irgendwie ein ganz gutes Stück irgendwie schon übersprungen. Ich glaube, ich müsste jetzt lügen, sind auf jeden Fall ein paar Kilometer, die man sich dann da am Anfang schon mal spart, um aus der ganzen Stadt überhaupt mal rauszukommen. Ich kann dafür noch den Tipp geben, eine Haltestelle früher auszusteigen. Matosinhos ist nämlich dann die, ich glaube, sogar Endhaltestelle. Und wenn man eine Haltestelle früher aussteigt, dann kann man direkt die richtige Brücke nehmen. Die führt dann nochmal so über das Hafenbecken rüber. Ist also nochmal sehr industriell am Schluss, bevor man dann wirklich irgendwie an der Küste ankommt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, wo ich lang muss, weil da eben an diesem Teilstück, es ist schon ein bisschen ausgeschildert und wenn man genau drauf achtet, gibt es auch den einen oder anderen kleinen gelben Pfeil, aber so richtig deutlich war das irgendwie alles noch nicht. Was aber ganz schön war, war, dass direkt auch da irgendwie auf der Straße mir so ein alter Mann irgendwie entgegengekommen ist und der halt irgendwie direkt so zeigt, ja, du musst da in die Richtung. Ne? Kein Wort gewechselt, der hat meinen Rucksack gesehen und wusste sofort, was ich vorhab. Und gehe halt weiter und dann kommt mir ein Fahrradfahrer entgegen und der winkt auch in die nächste Straße rein und so. Ne? Und ich sage, das ist ja irgendwie total geil. Und werde hier richtig geguided. Ja, dann wie gesagt noch mal ein bisschen durch so eine industrielle Gegend, da durch den Hafen von Porto, unheimlich viel Baulärm, so circa einen Kilometer noch mal so eine Stichstraße Richtung Küste und als ich die Küste sehe, ist dann an der Ecke der Straße auch noch mal so ein Tourismusbüro, wo ich mir dann direkt meinen zweiten Stempel hole, einen Kilometer gelaufen, schon zwei Stempel und komme mir einfach wirklich vor wie der allerletzte Cheater. Trotzdem fühlt es sich ab da einfach nur gut an, unterwegs zu sein. Der Fuß tut immer noch unheimlich weh, aber es ist einfach ein gutes Gefühl. Ich gehe dann halt so gut 2 Kilometer bei Nieselregen die Promenade entlang. Muss wirklich sagen, es ist zu dem Zeitpunkt da nicht besonders hübsch. Und irgendwann hört die Promenade dann auf und dieser sehr bekannte Holzsteg fängt dann an. Der Holzsteg soll mich dann, das weiß ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, mit kleinen Unterbrechungen dann fast die ersten 40 Kilometer begleiten. Und das ist total gut, weil der gibt nämlich so ein bisschen nach beim Gehen. Erstens muss man sich natürlich unheimlich wenig konzentrieren, wenn man die ganze Zeit da auf so einem Holzsteg so ein bisschen wie auf Schienen läuft. Und zweitens ist dieses Nachgeben wirklich einerseits gut für meinen viel zu schweren Rucksack und eben aber auch für die Ferse. Also ich merke richtig, dass das eine richtige Entlastung ist. Ja, und dann geht man, ne? Es passiert erstmal nicht viel. Die Landschaft verändert sich langsam. Ne? Man kommt immer mal wieder an Dingen vorbei, die man irgendwie wahrnimmt und so. Es kriegt dann aber halt auch irgendwie so ein bisschen so was Normales irgendwann und dann freut man sich wieder. Und dann hatte ich so das erste Mal den Gedanken, boah, was mache ich eigentlich, wenn sich mir hier nichts zeigt? Also so innerlich, ne? Was mache ich eigentlich oder was nehme ich eigentlich mit, wenn ich jetzt wirklich so der Erste bin, der den Weg geht und einfach nur sagt, ja, ganz nett. Weder innerlich noch landschaftlich noch irgendwas besonders, aber ja, hat jetzt auch nicht wehgetan. Irgendwie dachte ich so, boah, das wäre mega enttäuschend, ne? Keine Ahnung. Ich habe den Gedanken dann zur Seite geschoben, auch weil sich ein neuer Gedanke eingemischt hat, nämlich, dass mein Hals auf einmal anfängt zu kratzen und ich denke noch so, hoffentlich wirst du jetzt nicht noch sofort krank. Aber auch der Gedanke lässt sich dann ein bisschen wegschieben, wenn man einfach so eine schöne Aussicht hat und ja, dieser Holzweg ging dann so richtig irgendwie teilweise die Brandung entlang und das Wetter war grau und etwas windig und so, ne, und die Wellen klatschten so streckenweise richtig schön irgendwie an den Strand. Das war echt cool, ne? Also das war richtig meditativ. So, mein Plan zu dem Zeitpunkt war dann, sag ich mal, mindestens 12 Kilometer zu schaffen. Weil ich hatte eben in dem bis jetzt schon oft zitierten Buch von Christoph Erkens gesehen, dass er auf seinen Etappen eine Etappe hat, die nur 12 Kilometer lang ist. Ich habe dann gedacht, dass diese 12 Kilometer quasi meine Mindestanforderung für heute sind. Egal, ob ich die an dem gleichen Tag gehe, wie er das vorschlägt, aber auf jeden Fall, komme ich mit dem Zeitplan nicht komplett durcheinander, wenn ich mindestens 12 Kilometer schaffe, dann muss ich halt den nächsten Tag halt irgendwie ein paar Kilometer mehr machen. Ja, und dann läuft man weiter und auf einmal, wirklich, das ging viel, viel schneller, als ich dachte, gucke ich auf meine Uhr und dann sind die 12 Kilometer schon rum, ne? Hab dann zu Feier erstmal irgendwie an so einem Strandrestaurant, so ganz schmucklos mit so diesen weißen Plastikstühlen, habe ich mir dann irgendwie ein Cappuccino, also irgendwie so ein Automaten-Cappuccino, glaube ich, sogar bestellt. Kein Essen. Weiß ich nicht, hatte irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie so durch die Bewegung und so auch gar nicht so viel Hunger habe. Was halt irgendwie ganz schön war, dass man auch so drumherum die ganze Zeit darauf achtet, wer ist denn hier noch Pilger und so. Ne? Das ist natürlich, erkennt man die Leute sehr leicht und es ist jetzt auch wirklich nicht so, dass man auf dem Weg irgendwie alleine ist oder so. Und am Tisch vor mir saß halt auch ein etwas jüngeres Mädchen, die zweifelsohne eben auch als Pilgerin unterwegs war und irgendwie gegessen hat und so ein bisschen den Happy Dance vor ihrem Essen gemacht hat. Und ich so dachte, ja, das, so ähnlich fühle ich mich gerade auch. Ich so richtig irgendwie voller Stolz meinen Cappuccino getrunken und irgendwie mir draußen den Nieselregen angeguckt und so auf das graue Meer geguckt. Ja, genau. Und hab so das Gefühl, dass alles gut wird und dass es gut weitergeht. Und tatsächlich irgendwie, was total schön war, war, dass es den ganzen Tag diesen Holzsteg entlang geht. Und zwischendurch gucke ich dann immer mal wieder auf die Route auf dem Handy oder beziehungsweise in der App, um immer so ein bisschen abzuschätzen, bis wohin ich laufen will. Ne? Also ich fühle dann immer so ein bisschen in mich rein und gucke so, wie weit sind denn jetzt die nächsten Städte unterwegs? Also wo werden besonders viele Unterkünfte zum Beispiel in der Camino Love-App irgendwie angezeigt? Oder was sagt Booking.com? Was sagt Google Maps? Wo bin ich denn eigentlich gerade? Wie weit ist es bis zur nächsten Stadt und so, ne? So, da werde ich die nächsten Tage dann noch ein bisschen besseres Gefühl für entwickeln, aber in der Phase irgendwie bin ich da so ein bisschen noch dabei, das alles so ein bisschen herauszufinden. Also ja, und so kurz vor Villa do Conde merke ich auf einmal, ich kann nicht mehr. Also wirklich, das war so von jetzt auf gleich. Ich habe dann irgendwie relativ schnell gemerkt, ne, ich brauche jetzt auch wirklich eine Herberge. Auf einmal drohte die Stimmung so ein bisschen irgendwie umzuschlagen. Ich bin zu dem Zeitpunkt dann jetzt tatsächlich von Matosinhos schon 23 Kilometer gelaufen. Fast das Doppelte von dem, wo ich so gesagt habe, das ist so das Mindestding von 12 Kilometern, was ich heute schaffen muss. Google Maps sagt, die nächste offizielle Herberge ist noch 2 Kilometer weit weg. Und ich denke, das kann jetzt nicht wahr sein. Die 2 Kilometer schaffe ich heute irgendwie, habe ich das Gefühl, ich schaffe die heute nicht mehr. Und denke, es muss doch noch eine andere Möglichkeit geben. Und nimm den Kopf nach oben und gucke über die Straße und sehe ein Schild an einem Haus und denke, steht der Herberge. Es ist tatsächlich so, ich muss nur einmal über die Straße gehen und stolpere in die für mich in dem Augenblick wunderschöne Alberge Santa Clara. Wie sich später herausstellt, ist es die, ich sag mal, einfachste Herberge, die ich auf der ganzen Reise kennenlernen sollte. Es ist wirklich so ein bisschen wie ein runtergekommenes, wie eine runtergekommene Jugendherberge. Und die Frau vom Empfang, also ist halt auch so sehr nett, aber irgendwie wortlos. So, ich setze mich einfach dahin und ist überhaupt natürlich, ne, da kommen jeden Tag so viele unterschiedliche Leute rein. Natürlich führt die dann nicht immer den gleichen Smalltalk mit einem. Ja, ist ja auch relativ klar, wo man hergekommen ist und wo man hin will. Und da ist es dann auf jeden Fall so, dass sie mir einfach die 10 Euro abnimmt, die das halt in der Regel irgendwie kostet, da in so einer Herberge halt zu schlafen und mir ein Bett zuweist. Das ist so ein 10-Betten-Zimmer, da stehen so 5 Hochbetten irgendwie drin, es ist ein Raum ohne Fenster. Und ich breite mich auf meinem Bett aus und fühle mich einfach richtig gut, ne? Eigentlich selten irgendwie in so einem schmucklosen Raum geschlafen. Das ist wirklich wie so ein Gefängnis eigentlich fast eher. Es war einfach schön. Und ich habe mich so gefragt, ob es irgendwie wegen der Menschen ist, ne? Also ist es, weil irgendwie um mich herum irgendwie auch die Leute so nett miteinander redeten oder, ne, man kommt irgendwo in einen Raum rein und alle lächeln einen an und so. Ne? Das macht natürlich irgendwie sofort was mit einem. Keine Ahnung, ne? Also auf jeden Fall merkte ich, habe eigentlich alles richtig gemacht. Dann bin ich erstmal duschen gegangen und bin danach dann nochmal raus und habe mir die Stadt ein bisschen angeguckt, was auch immer irgendwie ein bisschen komisch ist. Da ist man schon so viel gelaufen und geht dann irgendwie noch ein bisschen rum. Was aber irgendwie auch was anderes ist, wenn man dann ohne Gepäck unterwegs ist und so. Bin dann auf einen Ostermarkt gestoßen. Das war total cool. Das war wie so ein kleines Foodtruck-Festival mit irgendwie ganz eigenartig großen Hasen aus Pappmaché gebastelt und sowas. Also irgendwie auch wieder irgendwo zwischen einfach süß und wirklich sehr, sehr kitschig. Und habe mir dann da eben einfach so ein bisschen an diesen Fressständen irgendwie was besorgt und irgendwie noch ein kleines Bierchen getrunken und da gesessen und war einfach richtig selig, ne? Das war auch genau so die Mischung, die ich brauchte. Ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust, jetzt irgendwo in ein Restaurant zu gehen und mich da irgendwie alleine an den Tisch zu setzen und saß dann einfach so auf so einer Bierbank irgendwie inmitten von anderen Menschen. Ja, und dann bin ich halt zurückgegangen, wieder ins Hostel und bin schon so ein bisschen mit dieser Frage irgendwie ins Bett gegangen, wie soll ich denn jetzt morgen eigentlich weitergehen? Weil Villa do Conde ist halt genau an dem Punkt, wo man entweder dann an der Küste weitergehen kann oder von da aus halt auf den Zentralweg irgendwie abbiegt. Und eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, den Zentralweg zu gehen. Ja, weiß ich nicht, ne? Bin mir noch nicht so richtig sicher, wie ich das gestalten soll und denk so, weißt du was, das entscheidest du morgen. Heute einfach erstmal ins Bett. Und dann hatte ich noch eine Schwachsinnserkenntnis, nämlich, dass auf dem Weg nämlich ich hatte ja die Verletzung am linken Fuß und irgendwann fing der rechte Fuß auch an weh zu tun und dann dachte ich so, ach guck mal, jetzt läuft es sicher wieder gut. Und so gleichmäßige Schmerzen, mit denen kann man irgendwie arbeiten und ich habe mich so gefragt, ob man daraus irgendwie noch eine Lebensphilosophie ableiten kann. Und ich glaube, über den Gedanken bin ich dann eingeschlafen. Ja, und womit ich aufgewacht bin, war dann auf jeden Fall erstmal das Geräusch von Regen. Es hat nämlich einfach draußen geschüttet wie aus Eimern. Das fand ich relativ krass, weil irgendwie trotzdem alle irgendwie sofort losgerannt sind um 7 Uhr und aus dem Haus stürmen und sich irgendwie so auf den Weg machen. Ich so dachte, ach, das sehe ich jetzt irgendwie nicht so richtig ein. und stand dann da so am Fenster und habe mir das angeguckt und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch nicht mal irgendwie gesagt, ich gebe mir jetzt die Mühe und gucke in den Regenradar, was ich jetzt zu Hause wahrscheinlich gemacht hätte, sondern dachte, ich muss das sowieso irgendwie auf mich zukommen lassen. Und in dem Augenblick steht halt jemand neben mir und wir fangen halt an, uns auf Deutsch zu unterhalten. Ich hatte irgendwie den Abend vorher schon gesehen, dass der eben auf Deutsch mit Leuten sprach. Hat sich dann vorgestellt, das ist der Alex aus Berlin gewesen und haben dann so ein bisschen gequatscht und gesagt, ey, weißt du was, hast du Bock, lass uns doch erstmal zusammen frühstücken. Aber gegenüber ein total schönes Café. Wir haben uns dann da eben irgendwie einen Kaffee genommen und wollten uns an den Tisch setzen und dann saßen da halt schon Alex und Luis. Die waren auch in der Herberge und ja, dann haben wir uns einfach unterhalten. Ne? Es ist wirklich so, da meine erste Erfahrung mit irgendwie diesem sehr normalen Aufeinanderzugehen gewesen, dass man, wenn man Leute irgendwie schon aus der Pilgerherberge kennt oder sowas, es irgendwie vollkommen normal ist, dass man sich dann schon zu denen an den Tisch setzt und irgendwie, wir haben uns dann über Politik und irgendwie über Umwelt und unser Leben und so unterhalten. Das war total schön. Eben auch, warum wir den Weg laufen. Und man lässt da wirklich in so einem Gespräch, irgendwie, was jetzt dann auch irgendwie so eine Dreiviertelstunde war, schon wirklich tief blicken und stellt dann auch dementsprechend irgendwie schnell eine Beziehung zueinander her. Und als es dann so ans Bezahlen geht, fragte Alex dann halt, ob wir ein Stück zusammengehen wollen. Und ich sagte ihm so, ich sei mir nicht böse, aber ich weiß noch nicht mal, welchen Weg ich nehmen soll. Ich weiß nicht, ob ich den Zentralweg gehen soll oder ob ich den Küstenweg gehen soll. Und irgendwie habe ich mir vorgenommen, mich jetzt die ganze Zeit zu entscheiden. Und ja, weiß ich nicht, habe da jetzt aber auch wegen des schönen Gesprächs und so gar nicht dran gedacht. Und ich glaube, ich muss jetzt gleich erstmal ein paar Meter alleine gehen und dann gucke ich mal überhaupt, in welche Richtung ich gehe. Aber vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder. Ja, wir haben uns dann irgendwie ganz wirklich nett irgendwie verabschiedet und ich bin dann zur ersten Kreuzung gegangen und stand im Regen in meinem orangenen Regencape und wusste nicht, in welche Richtung ich jetzt gehen soll. Wirklich, der Weg teilt sich auf und ich fange halt so an zu denken, was bedeutet das denn jetzt? Wen habe ich bis jetzt kennengelernt, wer den Zentralweg gehen will? Ne? Gibt es da Menschen, die ich irgendwie vielleicht dann wieder treffe? Oder gehe ich lieber den Küstenweg, weil der hat meinem Fuß irgendwie besser getan? Und das war jetzt auch das, was sich irgendwie gestern ganz gut angefühlt hat. Und es war irgendwie auch schön, so aufs Meer zu gucken. Oder, ja, weiß ich nicht, möchte ich doch lieber irgendwie so diesen traditionelleren Zentralweg gehen und irgendwie auch ein bisschen vielleicht das Land nochmal anders kennenlernen als jetzt so in diesen vielleicht, ich weiß es nicht, etwas touristischeren Küstenorten oder sowas. Ne, merkst du richtig, es ist wie oft in meinem Leben, dass ich irgendwo stehe und versuche im Vorfeld einer Entscheidung kognitiv alle Vor- und Nachteile irgendwie hin und her zu wälzen und eine ganz rationale Entscheidung zu treffen und merke einfach, es geht nicht. Es ist wirklich so gewesen, dass ich 20 Minuten im Regen an dieser Kreuzung stehe und die ganze Zeit mich frage, was mache ich denn jetzt? Und schon innerlich sauer werde, auch auf mich selber, weil ich natürlich denke, du bist noch keinen Schritt gegangen jetzt. Du musst eine Entscheidung treffen. Ich habe dann einfach gedacht, ich entscheide jetzt nicht den ganzen Weg, sondern ich kann nur das Stück entscheiden, was ich sehe. Und habe in beide Richtungen geguckt und gesagt, irgendwie links lang sieht es gerade schöner aus. Und ich gehe jetzt links lang. Und das war der Küstenweg. Und das wirklich Interessante ist, dass ich danach diese Entscheidung nie wieder in Frage gestellt habe und überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht habe. Und irgendwie auch gemerkt habe, dass Entscheidungen zu treffen irgendwie sich verdammt gut anfühlen kann. Ich bin mir in dem Augenblick auch sicher, dass der andere Weg auch gut gewesen wäre. Es ist gar nicht so, dass ich im Nachhinein halt irgendwie denke, du hast die richtige Entscheidung getroffen, weil mir einfach diese Situation klar gemacht hat, dass, wenn man an so einer Weggabelung steht, beide Möglichkeiten Vor- und Nachteile immer mit sich bringen. Und das einfach zu akzeptieren und zu akzeptieren, dass ich jetzt auf dem anderen Weg bin und da irgendwie alles mitnehmen möchte, was mir irgendwie begegnet, das hat verdammt gut getan. Tja, da hatte ich mich eben den Tag vorher kurz noch gefragt, ob sich vielleicht in mir überhaupt nichts zeigt, überhaupt keine Erkenntnis oder irgendeine Art von innerer Offenbarung. Und auch das hat nicht lange auf sich warten lassen. Und der große Vorteil daran ist, wir wissen jetzt auch endlich, wo es lang geht. Wir gehen zusammen über den Camino Português da Costa. Und ich freue mich darauf, dann mit dir ab der nächsten Folge durch die Etappen zu stiefeln. Schau doch in der Zwischenzeit nochmal auf meiner Internetseite vorbei, planetafk.com. Vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere Extra oder eben auch die ein oder andere Information, die du hier nochmal gerne nachvollziehen möchtest. Ich werde auf jeden Fall immer versuchen, so also peu à peu die Dinge, die ich hier im Podcast erzähle, auch dort auf der Seite einzupflegen. Soweit schon mal danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Buen Camino.
Planet AFK, der Pilgerpodcast für Einsteiger. Von und mit Nicola Platzek. Alle Infos und Extras findest du auch unter www.planetafk.com.